Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst bei der Pudel und der Kern. Und hi Albert.
Hallo Jan.
Heute mal wieder eine Folge mit Glaubenssätzen, die wir wahrscheinlich alle irgendwie tief verinnerlicht haben, die uns unsere Eltern, unsere Vorfahren, die Welt irgendwie mitgegeben hat, die uns prägen. Und das sind letztlich auch so, ja, Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen, so kommt es mir vor. Oder zumindest sind die Glaubenssätze, die wir für heute mal so rausgesucht und vorbereitet haben, das sind alles eben so, ja, diese Geschichten, von die wir uns über uns selbst erzählen und die uns vielleicht auch so ein bisschen einsperren, die so ein Gefängnis sind und uns begrenzen. Also ich glaube, ich kann vorwegnehmen, es werden heute eher negative Glaubenssätze sein. Es gibt ja durchaus auch positive. Wir kümmern uns heute eher mal um negative Glaubenssätze. Und ich steige gleich mit dem ersten ein und der heißt, ich bin so wie ich bin, ich kann mich nicht verändern. Ich bin so wie ich bin, ich kann mich nicht verändern. Ich sage nicht, dass ich diesen Glaubenssatz verinnerlicht habe. Ich kenne einige Menschen, ich habe das schon öfter mal gehört. I am what I am, gibt es ja auch einen Song. Er bedeutet letztlich, oder ich interpretiere es so, das, was mich ausmacht, das ist unveränderlich. Das hat mich, meine Entwicklung ist da zu einem Endpunkt gekommen. Und damit muss ich jetzt irgendwie klarkommen und versuche auch mich nicht zu verändern, ist da vielleicht der Subtext. Und umgekehrt könnte man sagen, die Philosophie und insbesondere Aristoteles, glaube ich ja auch, sagt ja, nee, durch Übung kannst du dich jederzeit verändern. Und auch die moderne Forschung, die neuropsychologische Forschung, Neuroplastizität, sagt ja auch, nee, da ist einiges an Veränderungspotenzial, was in uns schlummert. Also wer hat da jetzt recht? Der Glaubenssatz oder die antike Philosophie oder die moderne Psychologie?
Ja, also um da mal anzuknüpfen, Neuroplastizität heißt eigentlich, dass ich mich in jedem Moment verändere. Ich kann dem gar nicht ausweichen, mich zu verändern. Und dennoch, diese Sprüche, sie sind ja nicht nur unser, sagen wir mal, Überlieferungsbestand oder so verinnerlicht, in irgendeiner Weise wurden immer wieder gesagt, da steckt auch immer ein wahrer Kern drin. Und so auch in dieser Aussage, ich würde dazu sagen, erstmal ja und nein. Es gibt tatsächlich so einen, finde ich, ein Kernbestand einer Persönlichkeit, einer Individualität, den ich nicht verändern kann und vielleicht auch nicht verändern sollte. Der drückt sich darin aus, wenn es heißt, bei Pindar werde der du bist. Ja, wenn es da keinen Kernbestand gibt, dann muss ich mir das auch nicht zum Ziel setzen. Es ist aber ein wichtiges Ziel. Wenn wir von Authentizität sprechen, von Wahrhaftigkeit, da haben wir immer so, es gibt etwas in uns, das wir leben sollen. Und das ist vielleicht auch so ein fester Bestand, den soll ich auch erkennen. Erkenne dich selbst. Wenn das so was Schwammiges wäre, wenn das, ja, also da gibt es diesen Kernbestand. Das drückt sich ja hier aus. Ich kann mich nicht verändern. Ja, ganz berühmte ist ja die Urworte Orphisch von Goethe. Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, die Sonne stand zum Gruße der Planeten, bist also und fort gediehen nach dem Gesetz, wonach du angetreten bist. So musst du sein, du kannst dir nicht entfliehen. Das ist es. Also man kann nicht vor sich weglaufen, da gibt es so einen Kernbestand. Ich finde, darum geht es auch, den zu verwirklichen, den herauszuarbeiten. Aber man muss ihn befreien von Fremdprägung. Wir haben auch, steckt auch unglaublich vieles in uns drin, das nicht zum Kernbestand gehört. Und Gott sei Dank können wir uns da verändern. Und das betrifft sehr, sehr vieles. Deshalb können wir uns befreien von leidvollen Zuständen, von leidvollen Emotionen und können und sollen sogar daran arbeiten, dass unser Leben gelingt, dass wir ein glückliches Leben führen. Und da sind eine Menge neuronale Verbindungen, die sind nicht in Stein gemeißelt, die verändern sich immer und ich kann sie ganz bewusst durch Übungsprozesse, durch Schulung, durch eine philosophische Bildung und durch Üben, kann ich tatsächlich mich in vielen Bereichen auch verändern. Das gilt auch. ob ich letztlich mir selbst da irgendwie entfliehen kann, ob es da etwas gibt, was ich nicht verändern kann, lasse ich dahingestellt. Ich glaube daran, dass es so einen Kernbestand gibt. Deshalb ist es, erkenne dich selbst, sinnvoller Satz, Authentizität, Wahrhaftigkeit sind sinnvolle Begriffe und wir sollten dafür kämpfen, diesen Kernbestand in uns zu entdecken. Werde der du bist, entdecke ihn und lebe danach. Dann kommst du in einen guten Flow. Und wir kennen vor allem das Gegenteil, und das ist die Wurzel von vielen Leiden der Menschen. Und wir nennen das auch zu Recht Entfremdung. Wir werden uns selbst fremd. Wir leben nicht das Leben, was wir leben wollen, was uns vorstellt, wonach tiefe innere Bedürfnisse uns aufrufen, die Stimme der Seele, sondern wir leben davon weit weg. Und ich glaube, Glück hat viel damit zu tun, Entfremdungen in verschiedensten Formen, die immer wieder eintreten, in die man auch reinrutscht, die sich entwickeln und in die wir hineingeworfen und geboren werden. Denn wenn wir anfangen, selbstständig zu leben, dann finden wir uns vor mit sehr vielen Fremdprägungen, mit Erfahrungen, Erlebnissen, die uns geprägt haben, mit der Erziehung, mit der Sozialisation, mit den gesellschaftlichen Auffassungen, die irgendwie in uns hineingetrichtert worden sind. So finden wir uns vor. Vorratskammer an guten und schlechten Trieben, wie es in der Antike heißt, oder noch zugespitzter, eine stinkende Kneipe, in der die Dämonen ständig ein- und ausgehen. Und dann da in dieser stinkenden Kneipe aufzuräumen oder in dem wüsten Seelengarten da einen schönen Garten rauszumachen, das ist unsere Aufgabe. Und das hat sehr viel mit ständigen, laufenden und vielleicht bewusst gesteuerten und philosophisch begründeten Veränderungsprozessen zu tun. Und da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Da stimmt der Spruch dann nicht. Aber es ist beides, denke ich. Es ist entscheidend, dass du richtig differenzierst.
Ich habe gesehen, dass in der Psychologie oder gelesen, dass in der Psychologie man von zwei Grundhaltungen spricht. Das eine nennt man eben so Fixed Mindset. Also das ist dieser, was diesem Glaubenssatz zugrunde liegt. Ich kann mich nicht verändern. Mein Mindset ist fixiert. Damit muss ich irgendwie klarkommen. Und es an, also Carol Dweck, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, hat das wohl so diesen Begriff geprägt. Und das zweite ist das Growth Mindset, also sprich, dass man eben davon ausgeht, dass man durchaus noch wachsen kann, sich entwickeln kann durch Übungen, ja eben ein Growth Mindset entwickelt. Das ist jetzt immer die Frage, muss alles Wachstum und noch größer, noch besser werden, aber vor allem halt die Grundüberzeugung, ja, ich kann mich verändern. Und so aus dem Bauch raus würde ich sagen, natürlich ist dieses Wachstums, diese Geisteshaltung des inneren Wachstums was Positiveres.
Ja, aber da findest du eben auch die Differenzierung. Auch er ist der Meinung, dass es da irgendetwas gibt, was fix ist. Ich würde das nicht Mindset nennen, weil Mindset klingt so wie Vorstellung, die Art, wie ich denke. Und da kann ich eigentlich alles ändern. Ich denke eher so an Seelengrund oder dieser Seelengarten ist ein Stück Land, das dir gegeben worden ist. Also genetische Prägungen, also ein Kernbestand, sehr schwer zu definieren, dass es den gibt. Und ich würde den nicht als Mindset würde ich eher so sagen, das sind die Vorstellungen, die Philosophie, die ich mir aneigne, die ich ständig verändern kann, sondern irgendwie so ein Kernbestand, Grundbestand des Seelischen, der auch vielleicht auch mit Anschauung verbunden ist, aber eher darin sich auch zum Ausdruck kommt, als dass er das ist. Aber dass es da irgendetwas Festes oder Bleibendes gibt, das die Individualität kennzeichnet, es ist sehr schwierig, es zu fassen, aber da glaube ich dran. Und das meint er dann damit auch. Aber zu Recht wichtiger, kann man nicht sagen wichtiger. Es ist wichtig, den festen Bestand zu erkennen. Eben werde der du bist, authentisch zu leben, in guten Flow zu kommen, hat viel damit zu tun, dass du dich findest, dass du diesen unveränderbaren Kern in dir findest, das, was dich prägt. Aber davon auch das unterscheiden, was du ändern kannst und was eher eine Last ist. Die Stoiker sagten dann, daran dachte ich bei dem Mindset, in dem Gebrauch der Vorstellung liegt der Seelenfrieden, der gute Fluss des Lebens, die Freiheit, die innere Unabhängigkeit, das Wohlbefinden. Also da, in dem Gebrauch der Vorstellung, also wie ich denke Und das klingt so wie, also den Mindset kann ich ändern. Aber welche Werte ich dann in diesem Mindset verankere, wonach soll ich denn streben etc., das hat vielleicht auch viel mit meinen Grundbedürfnissen zu tun und zu einem Grundbestand von Bedürfnissen, den ich vielleicht auch gar nicht ändern kann, der vielleicht sogar allgemein menschlich ist, vielleicht das Bedürfnis nach Liebe, nach Anerkennung, also Selbstwirksamkeitserfahrung, gute zwischenmenschliche Beziehungen als Basis für ein gelungenes Leben. Ich glaube, da hat jeder Mensch das Bedürfnis. Und das ist ein Teil von jedem Menschen. Und der ist vielleicht nicht veränderbar. Das Bedürfnis ist da. Ich kann es ausleben oder nicht ausleben. Ich kann es übergehen, ich kann es wegdrängen, aber es bleibt da. Desto mehr ich mich dem annähere und desto mehr ich danach lebe, desto glücklicher werde ich vielleicht wieder leidfreier. Je mehr ich mich davon entferne, entfremde von diesem Grundbestand, desto unglücklicher wird vielleicht mein Leben.
Vielleicht gipfelt das Ganze ja in dem Zitat, was ich jetzt nicht zuordnen kann, aber was ich auch von dir gelernt habe, der Charakter ist dein Schicksal. Mhm. Was man im ersten Blick vielleicht so interpretiert, das, was dir da, wo du da reingeworfen wurdest, was dir da mitgegeben wurde, das ist dein Schicksal. Aber eigentlich, habe ich verstanden, sollte man es eher so interpretieren, ja, diese Grundvoraussetzungen, diesen Wesenskern, den Charakter, den hast du, aber es ist auch dein Schicksal, daran zu arbeiten, das weiterzuentwickeln, das zu formen, auszuformen.
Ne? Ja, das hast du schön zusammengefasst. Ja, der stammt von Heraklit und der galt schon in der Antike als sehr dunkle, also genau weiß man das nicht, was er aber jetzt. Aber vielleicht hat er genau das beides gemeint, dass es da so einen Kernbestand gibt, der ist auch dein Schicksal, der genetische Code, die Eltern oder die Kultur, in die du geboren bist, die dich prägen, und diese Prägung kannst du vielleicht nicht ablegen, aber er meinte ganz bestimmt auch, dass du an deinem Charakter arbeiten kannst und dass du selbst quasi dein Glück oder Unglück in der Hand hast, also für dein Glück arbeiten kannst, indem du nämlich deine Persönlichkeit entwickelst, gut in die richtige Richtung entwickelst, philosophisch fundiert deine Werte setzt und dein Denken, Wollen und Verhalten und Sprechen danach ausrichtest, und dann wird dir das Leben gelingen, und das liegt in deiner Hand und das kannst du auch verändern. Vielleicht meint er beides.
Gut, dann schlage ich vor, wir wechseln mal rüber zum zweiten Glaubenssatz, den wir rausgesucht haben, und der lautet: Glück muss man sich verdienen. Ja, das ist, würde ich sagen, klingt sehr leistungsorientiert, da Liebe und Anerkennung, Selbstwert werden da eben an Leistungen gekoppelt. Man muss ja erstmal was schaffen, bevor man sich was gönnen darf. Alles auch Sachen, mit denen ich mich schon auch so ein bisschen identifizieren kann. Ich denke, dass da so eine leistungsorientierte Erziehung vielleicht ja eben der Hintergrund ist, was so diese Prägung geschaffen hat. Aber die dunkle Seite dieses Glaubenssatzes heißt halt Erschöpfung, schlechtes Gewissen, wenn man sich ausruht, übertriebene, man ist nur dann happy, wenn man so und so viele Häken an seine To-Do-Liste über den Tag gemacht hat. Muße ist was Schlechtes. Das können negative Effekte von so einem verinnerlichten Glaubenssatz sein.
Ja, genau. Also erstmal würde ich auch da differenzieren. Glück verwenden wir vornehmlich in zwei Bedeutungen, die doch deutlich voneinander unterschieden sind. Zufallsglück. Ich habe einen Sechser im Lotto oder so, was von außen so geschieht. Da kannst du gar nichts für machen. Ja gut, wenn du keinen Lottoschein ausgibst, kannst du auch keine 6 richtige bekommen. Aber so dieses Zufallsglück, das ist, wie das Wort schon sagt, das ist schwer, sich das zu verdienen. Das kommt oder geht. Und so gibt es im Leben eines jeden Menschen viele glückliche Umstände, die Zufälle, und viele unglückliche Zufälle auch. Das hat mit Verdienst nichts zu tun. Aber das Lebensglück, da zieht es eher hin, dass ich mir ja erarbeiten kann, das in meiner Hand liegt oder das ich mindestens von mir aus beeinflussen kann. Davon ist ganz bestimmt sogar davon die Rede.
Ich würde sagen, ebenso, man muss erstmal genug leisten, bevor man glücklich sein kann.
Ja, und da kommen wir auf diese Problematik, auf die du hingewiesen hast. Also ich denke auch, dass dieses Glück, das in der eigenen Hand liegt, dass man das nicht vom Himmel fällt, sondern dass man da entweder was für tut, Kluges dafür tut, das dann wirklich voranbringt, oder auch Schlechtes dafür tut. Oder man arbeitet dann auch gegen sich. Man arbeitet an seinem eigenen Unglück. Insofern ist man seines Glückes Schmied, also es liegt in unserer Hand. dieses Leistung muss man sich verdienen. Das ist ein Begriff dann aus so einer Leistungsgesellschaft, vielleicht aus einer kapitalistischen Gesellschaft. Und man kann dann leicht das rechte Maß verlieren, wie ich da arbeite. Oder man kann es verwechseln mit dem, was in einer kapitalistischen Gesellschaft als so Lebensziele propagiert wird oder was auch beworben wird, was auch als Grundelement dieses Systems ist und das Funktionieren dieses Systems, das Konsum, Verkaufen und so weiter und höher, größer, weiter, was eine Dynamik ist, die positive Aspekte hat. Aber wenn man es damit verwechselt, dass ich jetzt immer und mich dann einen Druck aufbaue oder nicht das Maß gehen und auch nicht weiß, wo ich denn da arbeiten muss, wie ich mir das denn verdiene und verwechsel, ich verdiene es mir jetzt ja mit einer großen Karriere, mit viel Geld, mit viel Ansehen und Ruhm, dann vermische ich dann mal diese Kategorie und da deutet das ein bisschen darauf hin, verdient, vermische ich kapitalistische Werte mit Lebenswerten. Und da muss man auch, dann komme ich natürlich durcheinander. Wenn ich Lebensglück meine, dann hängt das sehr viel von der Arbeit in mir selbst, in meinem Seelengarten, in meinem inneren seelischen Leben. Weniger mit dem, was ich im Außen mache. Das aber interessiert eine Gesellschaft beziehungsweise ein kapitalistisches System. Und das versteht es unter Verdienen. Das ist wie der Verdienst, den du für deine Arbeit bekommst. Also da verwechsel ich das eine mit dem anderen. Da muss man aufpassen. Und da kann es eben auch, dann kommen die ganzen Probleme rein, auf der das kapitalistische System auch aufbaut. Und das ist immer mehr, immer größer. Also im Wachstum. Immer Wachstum, Wachstum. Und Konsum und so erreiche ich mein Glück nicht, so verfehle ich es eher.
Ich habe im Gegensatz dazu jetzt häufiger mal den Spruch gehört, glücklich sein ist eine bewusste Entscheidung. Und das ist ja, finde ich, genau der Gegensatz dazu, ne? Also es ist jetzt eben nicht etwas, was ich mir verdienen muss, sondern es ist etwas, wo ich mich bewusst für entscheiden muss. Wie schaue ich jetzt auf das, was da heute am Tag vor mir liegt? Wie schaue ich drauf, wie ich mit Schicksal oder anderen schwierigen Themen umgehe? Dass ich eben vielleicht trotzdem glücklich sein kann, völlig unabhängig davon, was ich heute geleistet habe.
Also ich weiß jetzt nicht, wie das zu verstehen ist. Jedenfalls ist es nicht nur eine bloße Entscheidung in meinem Kopf und dann werde ich glücklich, sondern ich denke, man muss tatsächlich etwas dafür tun. Man muss an seiner Persönlichkeit arbeiten. Wir werden ins Leben geworfen mit einer Menge Knoten, mit einer Menge Prägungen, die uns gar nicht gut tun. Die müssen wir aufarbeiten. Wir müssen uns weiterentwickeln. Wir müssen das Gute erkennen, was hilfreich ist, was dauerhaft Glück verschafft und was dem eher entgegensteht und dann danach leben und das vielleicht auch eintrainieren, dass ich danach lebe. Also das Üben, diese kognitiven Umstrukturierungsprozesse, die muss ich machen. Das Entscheidende ist mir eher so, das klingt so.
Ist ja zu einfach, das ist zu sehr wie so ein Schalter, den man umlegen muss.
Nein, die Wahrheit finde ich daran, also dass man sich in seinem Leben klar sein muss, was ist jetzt nun mein letztes Ziel? Ist es jetzt Geld, Ruhm, Reichtum oder ist es Glück? Das ist sehr wichtig, dass sich da der Mensch überhaupt häufig kommt, da gar nicht dazu zu sehen, das ist doch klar, ich entscheide mich jetzt nicht hier für die Karriere oder für die, sondern nur insofern ich es vereinbaren kann mit meinem Lebensglück. Aber ich entscheide mich letztlich, das Wichtigste in meinem Leben ist nicht Geld, ist nicht Karriere, ist nicht Ruhm oder irgendwas Äußeres, sondern ist das Gefühl, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und wenn man das wirklich klar im Kopf als herrschendes, als wichtigstes Ziel hat und insofern ist, dass man sich klar dafür entscheidet, nee, da verzichte ich dann hier auf Geld oder ich verzichte hier jetzt auf den nächsten Karrieresprung, sondern ich merke, dass das abträglich ist, meinem Lebensglück, dem Gefühl, gut zu leben, da gibt's auch noch Familie etc. etc. Das ist sehr wichtig, dass man sich davon leiten lässt, dass man das nie aus dem Auge verliert und bei all dem, was man tut, immer sagen kann, in jedem Moment, ja, das dient meinem Lebensglück. Und dann kann man das alles andere machen. Aber häufig ist es so, dass die Menschen, wie Konfuzius sagen wollte, das Wichtigste mit dem weniger Wichtigen verwechseln. Und das, was weniger wichtig ist, vielleicht die materiellen Grundlagen für ein gutes Leben oder wie auch, oder ja, materielle Werte für das Wichtigste halte, Karriere für das Wichtigste halte, Ansehen, und das eigentlich Wichtige, das Gefühl, glücklich zu leben, dann an zweiter Stelle steht oder nicht. Die verwechseln das Wichtige mit dem weniger Wichtigen. Sie verwechseln das Außen mit dem Inneren. Und das Äußere ist wichtiger, das sagte auch Konfuzius in einem anderen Ausspruch, dass sie das Äußere für wichtig nennen und das Innere für weniger wichtig. Und da machen sie den Fehler. Also wenn man da sagt, nein, ich entscheide mich für mein Lebensglück, also auch für, heißt das gleichzeitig, innere Werte sind mir wichtiger oder etwa Familienwerte ist mir wichtiger oder gute Freundschaften sind mir wichtiger, auch meine Aufrichtigkeit ist mir wichtiger, meine Treue zu mir selbst ist mir wichtiger und dann verzichte ich lieber hier auf ein bestimmtes Bankkonto oder bestimmte Karrieresprung, dann passt der Satz, dann finde ich ihn sehr gut. Und er sollte eigentlich immer im Hinterkopf sein. All dem, was ich tue, sollte ich mir bewusst sein. Letztlich geht es darum, mein letztes Ziel, hinter dem es kein weiteres gibt, ist ein glückliches Leben zu führen.
Da passt, denke ich, unser dritter Glaubenssatz ganz gut dazu. Der heißt, wer loslässt, verliert. Ich könnte auch sagen, wer nachlässt, verliert. Aber bleiben wir mal bei loslassen, was ja auch eine wichtige Kategorie ist. Und ich würde noch kurz ergänzen, ich habe ja gelernt, loslassen ist der Anfang von ganz vielem. Eigentlich ist es auch eine Voraussetzung für Freiheit, dass man eben an so Vorstellungen loslässt, die man eben auch wieder, was ist für mich falsche Vorstellung, was ist für mich Glück, eben vielleicht ja bestimmte Menge an Geld, Statussymbole und so weiter. Da muss man häufig erstmal loslassen, um den nächsten Schritt gehen zu können. Und insofern, wenn man also glaubt, man würde verlieren, dann verliert man wahrscheinlich auch seine Freiheit oder eben seine Gelassenheit oder zumindest mal die Chance auf Veränderung.
Ja, wir hatten ja häufig schon über das Loslassen gesprochen. Ich plädiere immer für, man muss die Kunst des Loslassens lernen. Und da geht es natürlich um äußere Güter, die wir gerade auch festgestellt haben, die vielleicht für mein Lebensglück nicht förderlich, sondern eher hinderlich sind, dass man davon Vorstellungen loslässt, Glück sei viel Geld oder Reichtum oder Ansehen, großer Besitz. Also da gibt es eine Menge Vorstellungen, die einen quälen, die einen belasten, die muss man loslassen. Andererseits, man kann es anders wenden, dann bekommt diese Formel einen guten Sinn, wenn damit mit Loslassen, du erwähntest, das Nachlassen gemeint ist, in dem Verfolgen meiner Ziele, da würde ich das sehr differenziert sehen. Also die Arbeit an sich selbst, da sollte man nie nachlassen. Wenn man eine kognitive Umstrukturierung bei sich vornimmt, um sich von Ängsten zu befreien oder von Wut, von Zorn oder von innerer Unruhe oder von Stress, da muss ich an mir arbeiten, da muss ich andere Vorstellungen einüben, da muss ich andere Reizreaktionsschemen einüben und dazu brauche ich dauerhaftes Üben, ich brauche Beharrlichkeit, ich muss am Ball bleiben und da wäre Loslassen tatsächlich ein Verlust, der negativ ist. Wenn ich da nicht lang genug übe, bis ein schlechtes Muster durch ein besseres überschrieben ist, eine schlechte Gewohnheit durch eine gute ersetzt wird, dann wird die gute nicht zur Gewohnheit und ich bleibe in der schlechten. Und das passiert häufig so bei Menschen. Da nehmen sie sich was vor, jetzt am 31. Dezember immer wieder dasselbe. Sie haben gemerkt, dass das und das und das diese Gewohnheiten ihnen nicht gut getan haben, dass sie eigentlich mit Leiden verbunden waren. Sie nehmen sich vor, es besser zu machen und spätestens am 31. Januar ist alles wieder vergessen und wir sind wieder in der alten Gewohnheit drin. Hier ist Loslassen von der beharrlichen Einüben einer gesunden oder gut wohltuenden Gewohnheit ist ein Verlust, auch ein Verlust an Lebensglück.
Nee, also dann bleiben wir mal bei Loslassen. Wer loslässt, verliert. Dann sind wir uns da, denke ich, einiger und ja eben auch einig mit vielen antiken Philosophen. Die Buddha zum Beispiel sagt ja, Anhaftung erzeugt Leid,
genau, ja.
Epiktet, alles Äußere ist geliehen. Also insofern kann ich
verlieren nicht. Die würden dann sagen, ne, wenn der Loser, der Gewinn, da gewinne ich mich.
Richtig,
ich verliere natürlich das, was ich da loslasse.
Oder umgekehrt, Lao Tse sagt, wer festhält, verliert. Was ja auch der Widerspruch dazu eben ist. Ne?
Genau, also da, wenn man das so fasst, dann stimmt der Spruch nicht. Also er stimmt nur im Kontext von etwa gute Gewohnheiten, die sollte ich nicht loslassen, oder gute Vorsätze sollte ich nicht loslassen, oder gute Gedanken auch nicht. Aber es gibt eben sehr vieles, das mit Anhaften verbunden ist, das mit Enttäuschung, mit Ängsten, mit Anklammern verbunden ist, gerade an weltlichen. Da gewinne ich eher für mich, wenn ich das äußere Gut verliere oder loslasse. Ja, aber man weiß nicht, diese kurzen Worte, dieser Satz, der kann vieles bedeuten. Man muss die Facetten auseinanderhalten und vielleicht analysieren. Ja, dann kann man sowohl Gutes darin finden in dem Ausspruch, wie auch etwas, also Falsches. Oder wie es gemeint ist, weiß ja keiner mehr bei solchen Sprüchen. Mhm. Man weiß auch gar nicht, woher sie kommen.
Gut, aber ich denke, da sind wir uns einig. Wer loslässt, hat eine Hand frei für was Neues. Und insofern gehen wir weiter zum vierten und letzten Glaubenssatz. Den finde ich super wichtig, weil mir gerade, oder was heißt super wichtig, ich bin gespannt, was du dazu sagst, weil ich das in letzter Zeit begegnet mir das häufiger, dass ich, also ich bin jetzt ja auch eben über 50, 54 konkret, und viele meiner Freunde und Bekannten fangen jetzt so an, sich darüber Gedanken zu machen, was macht man, ist man, wofür ist man jetzt schon zu alt, kann man nochmal einen ganz neuen Job zum Beispiel darüber nachdenken, sich da nochmal ganz anders zu verwirklichen, oder muss ich jetzt eben gerade schauen, dass ich noch in meinem jetzigen Job noch die Rente erreiche und so. Und das, also erstens finde ich es ein bisschen verfrüht, in dem Alter so zu denken. Aber dem liegt eben möglicherweise ein Glaubensspruch zugrunde, Glaubenssatz zugrunde, der da heißt, es ist zu spät, noch einmal neu anzufangen. Und egal in welchem Alter, egal wie alt man jetzt ist, finde ich, es ist nie zu spät, nochmal neu anzufangen. Und frage ich dich jetzt, wer hat da recht? Oder beziehungsweise, was glaubst du, sind die Effekte von diesem Glaubensspruch, es ist zu spät, noch einmal neu anzufangen?
Ich finde, es ist wie bei allen Sprüchen, die wir hier besprechen, sie sind ambivalent. Ne? Wenn man sie in einer bestimmten Auslegung, sind sie sehr sinnvoll und übermitteln eine tiefe Wahrheit. In einer anderen Auslegung sind sie falsch oder vermitteln sie keine Weisheit.
Da bin ich jetzt gespannt, was bei diesem Spruch, der ja offensichtlich viele Leute prägt, aber was kann an dem wahr sein? Es ist zu spät, nochmal neu anzufangen.
Zum Beispiel hat Epikur mal gesagt, es ist nie zu spät und nie zu früh mit der Philosophie zu beginnen, denn es ist nie zu spät, sich um sein Glück, um ein glückliches Leben zu kümmern. Da würde ich sagen, wenn einer mit 70 anfängt zu philosophieren, nur zu. Und wenn er am letzten Tag seines Lebens anfängt, über sein Leben nachzudenken, ist es nicht zu spät.
Aber umgekehrt interessiert es mich eben. Also wo glaubst du, für was ist es möglicherweise schon, für was kann es zu spät sein?
Also das sage ich mir wirklich, ich bin ja auch jetzt im Hören, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr anfange, weil ich weiß, das Leben reicht dazu nicht oder meine Kräfte reichen dazu nicht mehr. Ne? Okay. Also das fange ich nicht mehr an. Einen neuen Sport, vielleicht auch einer, den man lange erlernen muss, fange ich nicht an, weil das geht über meine Kräfte und es bringt mir auch nicht so viel etc. Also einen neuen Beruf, ich habe 3 Karrieren hinter mir, eine vierte fange ich nicht an, da würden meine Kräfte nicht so reichen. Außerdem treibt mich dazu nichts. Aber ich würde schon allein aus ökonomischen Gründen, also jetzt sagen wir, was meine Energieökonomie angeht, würde ich sagen, das schaffe ich gar nicht mehr. So gibt es eine Menge Projekte im Moment, die ich sage dann immer zu mir selbst, ich verschiebe die aufs nächste Leben. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich muss auch dann nicht mehr alles machen, mich dann zu verabschieden. Und wenn man das als Neuanfang sieht, ja, man könnte ja noch mal so oder so, dann würde ich sagen, nee, da ist es zu spät zu, oder jetzt mache ich das nicht. Aber auch da muss man gucken, also es gibt eben vieles, was man vielleicht, wenn es auch dringend ist, wenn es ein ganz tiefes Bedürfnis ist, dem ich bisher in meinem Leben keinen Raum gegeben habe und ich entdecke das, da würde ich alles so tun, doch den Neuanfang zu wagen. Aber man muss die Umstände erkennen. Schaffe ich das noch? Besteht noch eine realistische Aussicht, dass ich die Ziele, die ich damit verfolge, auch wirklich noch erreiche? Noch in der Zeit, die mir noch bleibt, und im Hinblick auf die Kräfte, die ich noch habe, habe ich dafür noch genügend Kräfte? Ich finde, da sollte man differenzieren. differenzieren, gerade wenn man älter wird und sich auch bei einigen Sachen sagen, ich tue das jedenfalls, das mache ich jetzt nicht mehr in meinem Leben. Das hatte ich zwar ursprünglich mal als Ziel, aber es ist nicht wesentlich. Es ist kein notwendiger Bestandteil meines Lebensglücks, das lasse ich sein. Und anderes, wo ich dann sage, nee, das versuchst du nochmal, wo ich meine, noch genügend Kräfte zu haben, auch noch genügend Zeit dazu, zu vernünftigen oder bereichernden Ergebnissen zu kommen. Ja, das machen wir im Grunde jeden Tag. Lernen ist immer irgendwie was neu anzufangen. Beispielsweise, ich wollte mir vorleben, ich liebe ja die alten Chinesen, ich liebe die alten Griechen, also hatte ich mir vor 20 Jahren gesagt, also irgendwann musst du noch mal Altgriechisch lernen und irgendwann musst du auch noch diese chinesische Sprache, diese Zeichen lernen. Jetzt mache ich seit 6 Jahren dieses alte Griechisch, da komme ich einigermaßen vor und das bringt mich schon bei jeder Sitzung an die Grenze meiner Kräfte, weil man lernt eben im Alter nicht mehr so viel und das ist nicht so einfach. Aber das Chinesische habe ich ganz abgeschrieben. Also da, wenn mir die Kräfte noch reichen, dann vielleicht einigermaßen gut Altgriechisch zu lernen. Und wir übersetzen ja all die Texte, die ich so im Deutschen bisher noch kannte, übersetzen wir schon seit einigen Jahren. Und das ist auch bereichernd und ist auch schön. Das andere aber, habe ich mal gesagt, dazu reicht's nicht mehr.
Okay, verstanden. Du plädierst also für eine realistische, / ökonomische Sicht, was man im fortgeschrittenen Alter oder eben im Alter an sich nochmal angehen sollte. Aber trotzdem ist doch diese Neugier auf was Neues oder dieses eben ja, dass dem allem Neuen auch so ein Zauber innewohnt, das doch auch gerade, finde ich, wenn man so schon ein bisschen mehr Erfahrung hat und so, dann ist es doch gerade schön, nochmal was Neues mitzukriegen. Muss jetzt ja nicht Kitesurfen oder Bungee-Jumping sein, aber da offen zu bleiben, das finde ich schon eine wichtige Grundhaltung.
Da ist der Satz eben auch falsch, denn Leben ist immer Entwicklung. Leben, also wenn die Vitalität da ist, ist das immer ein Neuanfang. Also jeder Tag ist ein Neuanfang. Und insofern, und wenn ich lebendig sein will, dann muss ich immer an Entwicklung denken. Dann muss ich mir immer neue Ziele setzen. Jeden Tag eigentlich. Und da stimmt der Satz gar nicht. Und da gibt es eine Menge Sachen, die man auch noch im hohen Alter ausprobieren kann und ausprobieren sollte. Mal abgesehen von dem Teil, dass man möglicherweise ungelebtes Leben in einem schlummert. Und da sollte man sofort rangehen. Und egal wie weit man da kommt, sollte man mit anfangen, sich da eine Chance zu geben, ein bisschen davon noch zu leben. Und da stimmt der Satz dann nicht. Und überhaupt, kreist schon bin ich und lerne immer noch dazu. Und ein Dazulernen ist auch in einer gewissen Hinsicht immer ein Neuanfang. Und das gilt nicht nur für das intellektuelle Lernen, sondern das gilt auch, um etwas auszuprobieren. Eine andere Sache mal machen oder neu anfangen. Da gibt es Verschiedenes noch, was man durchaus, wo man auch im hohen Alter noch Fortschritte erzielen kann und die einem da auch noch Freude machen kann. Man muss ja nicht immer ein Umzu oder ein Ziel vor Augen haben. Mhm. Einfach, ich verändere mein Leben da mal, ich probiere das mal aus. Das halte ich für sehr wichtig, für sehr essentiell. Und wenn du da aufhörst, da nicht immer wieder dir etwas Neues vorzunehmen, dann hast du aufgehört zu leben.
Und dazu sagt ja Seneca, nicht das kurze Leben ist das Problem, sondern dass wir zu spät anfangen zu leben. Ne? Und ich finde, da geht es so ein bisschen hin, dass man nicht sagt, oh ja, jetzt ist auch schon zu spät oder so. Ne? Und Marc Aurel wiederum sagt ja, jeder Augenblick bietet die Möglichkeit, neu zu beginnen. Ja. Und da würde ich mich eher Marc Aurel anschließen eben.
Ja, also bin ich ganz auf deiner Seite, aber es spricht eben die auch eine gewisse Wahrheit an, dass man nicht alles in seinem Leben gemacht haben muss und nicht alles ausprobiert haben muss und nicht ständig, oder das kann auch eine Flucht sein, immer wieder was Neues anzufangen, eine Flucht vor sich selbst, dass man sich in seinem Leben also so einrichtet, dass man da bestimmte Sachen nicht mehr
anfängt. Da in Würde altern ist da auch eine wichtige Sache, eben, weiß ich, man muss dann nicht irgendwie noch der wildeste Kitesurfer irgendwo sein, wenn man, ja, gibt's besser, altersgerechtere Sportarten wahrscheinlich. Ja,
das meinte ich. Es gibt einiges, wo man, das man vielleicht auch mal als Wunsch hatte, das aber vielleicht nicht wesentlich ist und wo man dann sagt, ne, das brauche ich jetzt nicht mehr so. Ich habe auch, es gibt noch Länder oder Gegenden, die ich immer mal in meinem Leben sehen wollte, aber es wird schwierig, das zu verwirklichen, und dann kann ich aber auch ohne Probleme loslassen und sagen, nee, das brauche ich nicht anzufangen, mich darum zu kümmern. Aber wie gesagt, generell würde ich das überhaupt gar nicht sagen, sondern man sollte eigentlich jeden Tag irgendwo auch neu anfangen oder sich freudig darauf großartig. Und die Lebendigkeit, die Offenheit für Neues immer sich bewahren und auch an sich immer arbeiten und sich dann Dinge auch vornehmen, die man bisher nicht angefangen hat, die wichtig sind.
Apropos anfangen, wir hören jetzt auf. Wir sind durch, wir haben 4 Glaubenssätze besprochen. Ich glaube auch, bei den meisten waren wir uns ja auch einig. Also insofern vielen Dank, Albert, für deine Sichtweise. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Jan. Ja.
Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
www.pudel-kern.com